Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Mit diesem wunderbaren Vers, der über dieser Woche steht, begrüßen wir Sie ganz herzlich zu diesem zweiten Adventssonntagsgottesdienst. Und schön, dass Anatoli Uschomirski in unserer Mitte ist, schon extra angereist. Er ist beim EDI, Evangeliumsdienst für Israel, theologischer Referent. Und ich bin einfach so dankbar für den Kontakt, den wir zum EDI haben und auch ganz besonders Anatoli, zu dir und deiner lieben Frau. Leider ist sie heute nicht dabei. Naja, ein anderes Mal wieder. Ja, herzlich willkommen. Ja, ich habe Anatoli gefragt, ob ich ihm ein paar Fragen stellen darf. Und er hat ja gesagt. So, jetzt sehen Sie ihn in seiner ganzen Größe und Schönheit.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Anatoli, du bist messianisch-jüdischer Gläubiger an Jesus. Ja. Magst du uns ein bisschen mal erklären, was das bedeutet, messianischer Jude zu sein?
Was das bedeutet? Ich frage mich, was das bedeutet, ein messianischer Heide zu sein. Also ein messianischer Jude, es ist ein Jude, der an seinen Messias glaubt. Und wir als moderne messianische Bewegung glauben, dass Jesus, Yeshua, sagen wir auf Hebräisch, ist sein Name, ist unser Messias. Und so nennen wir uns messianische Juden. Warum nennen wir uns nicht Christen gerade? Weil uns ist es sehr wichtig, dass wir zu dem Bund mit Abraham gehören und dass wir jüdisch aus unserer Herkunft sind. Und da sagen wir sind messianische Juden, die Jesus nachfolgen.
Danke. Ja, und dann würde mich interessieren, hast du ein Lieblingsbuch in der Bibel?
Ein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch in der Bibel, das ist die Geschichte von Königin Esther. Das Buch Esther, genau. Ich mag diese Geschichte sehr und sie hat eine sehr tiefe Bedeutung, sowohl in der jüdischen, aber auch in der christlichen Geschichte.
Sehr schön. Gibt es hier noch jemanden, der das Buch Esther besonders liebt? Ah, doch, juhu. Sehr schön. Ja, und dann habe ich mich gefragt, wie ihr das wohl mit Weihnachten haltet als messianisch-jüdische Gläubige.
An dieser Stelle werde ich euch wahrscheinlich alle enttäuschen. Wir feiern nicht gerade Weihnachten. Wir feiern nicht Weihnachten, weil es nicht unsere Tradition ist. Und selbstverständlich, ich finde das sehr wichtig, dass Sie als Christen Weihnachten feiern. Warum? Weil an diesem Tag könnt ihr das Geburt von einem der wichtigsten Juden in der Welt feiern. Und das ist schön, das finde ich gut. Bei uns ist es so, in dieser Zeit liegt ein anderes Fest. Vielleicht einer oder der andere kennt das, das ist ja Chanukka-Fest. Und im Chanukka-Fest, ich nehme das voraus, das ist die Predigt, ein Vortrag von heute Abend, ja, sehen wir Jesus als Licht der Welt, der dieses Fest erfüllt. Und nicht umsonst liegen die beiden Feste auch beieinander. Mhm. Genau.
Schön. Und noch eine letzte Frage, und zwar, wie sieht denn dein Leben aus? Was sind denn deine Hauptaufgaben?
Also du meinst jetzt nicht unbedingt meine Familie.
Ne? Deine Weil Familie ist auch sehr wichtig.
Meine Hauptaufgaben liegen bei meiner Familie.
Sehr gut.
Am zweiten Platz steht ein Dienst, wo ich jetzt seit 30 Jahren tätig bin. Ich bin vollzeitig unterwegs seit 30 Jahren mit Evangeliumsdienst für Israel. Darf ich eine kleine Werbung machen?
Gerne. An dieser Stelle?
Ja. Darf ich fragen, wer von euch bekommt diese Nachrichten? Ja. Zwei, drei, oh, da muss ich eine Werbung machen, anders geht's nicht. Also EDI, Evangeliumsdienst für Israel, ist ein Werk im Schwäbischen, der seit 50 Jahren sich für das Volk Israel einsetzt. Das erste Priorität ist das Evangelium für die jüdischen Menschen in Israel und auch in Europa. Wir unterstützen messianische Gemeinden, so solche Gemeinden von messianischen Juden, die ich jetzt erklärt habe. Und wir haben mehrere Projekte. Mein persönliches Dienst, 50% meines Dienstes widme ich den messianischen Bewegungen in Deutschland. Es gibt inzwischen mehr als 50 messianischen Gemeinden, die Gemeinden aus jesusgläubigen Juden, hauptsächlich in den Großstädten Deutschlands. Und das alles können Sie erfahren aus diesem Blatt. Das nehmen Sie das bitte bei meinem Tisch. Das kommt einmal in 2 Monaten kostenlos nach Hause zugeschickt. Ich habe für euch einen Infotisch aufgebaut im Foyer. Ich sage ein paar Worte einfach dazu. Wenn Sie mit dem Gesicht zum Tisch stehen, alles, was links von euch liegt, ist kostenlos. Oder besser sagt man umsonst. Was sagt man besser? Umsonst
kostenlos.
Oder kostenlos? Also gratis. Sie können das gerne mitnehmen und das sind die ganz interessante und wichtige Informationen. Ich bitte jedem von euch, dass Sie diesen Freundesbrief mitnehmen. Und das sind die aktuellsten Entwicklungen in Israel, aber auch in Deutschland unter dem jüdischen Volk. Dann gibt es solche Themenblätter. Die sind sehr, sehr interessant über unterschiedliche Themen. Martin Luther und die Juden, was heißt diese Beziehungen? Oder gerade das Thema für heute Abend, Chanukka, das Weihe- und Lichtfest. Und vielleicht für manche, die mit mir gerne nach Israel reisen wollen, haben Sie so eine Idee, mir nach Israel zu reisen? Nächstes Jahr im November, da haben Sie eine Menge Zeit, um zu sparen für diese Reise. Das wird eine sehr ungewöhnliche Reise sein. Wir gehen in die Städte, wo normalerweise die Reisegruppe nicht hineinkommen. Also ich würde euch gerne alle einladen, mit mir nach Israel zu reisen. Und dann links von euch, rechts von euch, liegen ein paar Sachen, die etwas kosten. Vor allem, das ist so ein Israel-Kalender. Nicht nur mit den schönen Bildern aus Israel, sondern auch mit sehr wichtigen und interessanten Erklärungen, wie messianische Juden die biblische Feste feiern. Also eben Chanukka und die anderen Festen. Und dann gibt es ein paar Bücher von mir, den Juden zuerst, ein kirchengeschichtliches Buch, wenn einer oder der andere sich für solche Themen interessieren, 2000 Jahre Geschichte Juden und Christen. Dann gibt es meine Biografie, Hilfe Jesus, ich bin Jude, das kennen manche von euch. Das ist schon die 4. Auflage und sie ist schon fast vergriffen, ich habe nur 15 Bücher dabei. Vielleicht kommt die 5. irgendwann. Und das letzte Buch, die Bergpredigt aus jüdischer Sicht. Magdalena, du hast mich gefragt, sind meine Aufgaben, mein Dienst, und das kann ich euch nicht verschweigen. Ich komme aus der Ukraine, aus dem Land, wo der Krieg jetzt herrscht. Und seit dem Anfang des Krieges haben wir uns als Evangeliumsdienst gefragt, was können wir tun? Wir möchten nicht einfach so schauen, wie das alles abläuft. Und wir haben mehrere Projekte gestaltet. Wir haben einen Fonds gegründet für die Flüchtlinge, ukrainische Flüchtlinge. Und dann habe ich mein Buch Hilfe Jesus, ich bin Jude auf Russisch übersetzt. Das kam letzte Woche aus dem Verlag. Und wenn einer oder der andere von euch irgendwelche Verbindung zu den ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland hat, das ist ein wunderbares Mittel, um diese Menschen auf Jesus hinzuweisen und ihnen zu helfen, in diesem Land Fuß zu fassen. Also das Buch gebe ich einfach für die Spenden weiter, kommt einfach auf mich zu und wir reden darüber. Werbung Schluss, vielen Dank. Ja, jetzt gehe ich zurück zu meinem Platz und du predigst. Lasst uns zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, zu deiner Ehre haben wir uns hier versammelt heute Morgen. Und ja, das ist ein Fest, Advent. Wir warten auf dich. Warten wir auf dich?
oder ist es schon ein Stück unserer Tradition geworden? Vater, in dieser Zeit, in dieser turbulenten Zeit, in der wir leben, unsere Bitte an dich, lass uns diese Erwartung ganz aktuell in unser Leben integrieren und nicht nur bei ersten, zweiten oder dritten Advent, sondern täglich, Tag ein, Tag aus, dass wir sehnen nach deinem Kommen. Herr, wir bitten dich darum. Jetzt öffne bitte unsere Herzen, unser Verstand für dein Wort. Im Namen Jesu. Amen. Liebe Freunde, ich möchte gerne mit euch heute Morgen einen Psalm lesen. Vielleicht eine oder der andere von euch, die ihre Bibel haben, das wäre nicht schlecht, wenn sie auch mal reinschauen. Wissen Sie, was ich meine? So ein Buch, die Bibel, ja? Also, es ist nicht unbedingt nötig, aber das ist ja schön, wenn Sie das dabei haben, ja? Das ist der Psalm 73. Aber bevor ich das lese mit euch und ein bisschen reinschaue, was bedeutet eine oder das andere Wort in diesem Psalm, möchte ich ein Erlebnis weitergeben. Vor einiger Zeit haben wir eine Israel-Konferenz organisiert. Und als Mitarbeiter kamen wir sehr früh morgens, um dort alles aufzubauen. Ich habe meine Tische aufgebaut, die Bücher rausgelegt und das Reinigungspersonal von der großen Halle war auch schon da und putzte die Halle. Unter ihnen war ein junger Mann mit dunkler Hautfarbe und lockigen Haaren. Er sah die Schriften, meine Traktaten und die Bücher, die ich ausgelegt habe, und er kam auf mich zu und fragte: Sind Sie Jude? Ich habe gesagt: Ja, ich hatte auch meine Kopfbedeckung gehabt. Und dann fragte er: Glauben Sie an Jesus? Ich habe gesagt: Ja. Und dann guckte dieser Mann mir in die Augen, so die Waschlappe in seine rechte Hand, und er sagte: Beten Sie bitte für Christen in Eritrea. Beten Sie bitte für meine Verwandte und meine Freunde. Sie werden dort verfolgt und getötet, weil sie Christen sind. Bitte vergessen Sie nicht, dafür zu beten. Diese Begegnung ist irgendwie mir eingeprägt worden. Ich habe mir Folgendes gedacht: Ein junger Jesu zu sein, war noch nie so gefährlich wie heute. Hunderte, Tausende, Dutzende, Tausende von den Menschen, die heute in diesem ungerechten Krieg in der Ukraine sterben an der Front täglich. Wir haben uns schon gewöhnt an diese Nachrichten, aber ich bin täglich im Kontakt mit den Menschen dort und das ist ja wirklich schrecklich. Aber das ist nicht nur die Ukraine. Nie zuvor waren die Christen so diskriminiert, verfolgt und bedroht. Weltweit bis zu 100 Millionen Christen betroffen und die Tendenz ist steigend. Ist es uns bewusst? Überall auf dieser Welt, in den Ländern wie Nordkorea, Saudi-Arabien, dem Irak und in Pakistan werden die Christen wie Tiere gejagt. Im Südsudan täglich sterben Christen und landen im Gefängnis. Vor kurzem töteten die islamistische Extremisten in Kenia fast 150 Menschen. Die meisten davon waren die christlichen Studenten. Und die Terrormiliz und der Islamische Staat ist noch nicht besiegt. Sie töten auch kaltblütig Christen in Libyen, in Äthiopien und Syrien. Koptische Christen wurden vor kurzem auf grausame Weise ermordet. Und auch in Indien wurden vor kurzem 20 Kirchen verbrannt. Also Leute, das sind die Fakten, die wir aus dem nicht nur aus den Medien, aber aus allgemeinen Nachrichten verstehen wollen. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Das ist der Psalm 44, Vers 23. Wir sind geachtet wie Schachtschlafen. Wenn Sie denken, dass uns Juden geht es besser, dann irren Sie sich. Uns Juden geht es überhaupt nicht besser. Die Welt scheint zu vergessen, dass hier in friedlichen Europa erst vor 75 Jahren 6 Millionen Juden wie Lämmer abgeschlachtet wurden. Und Israel? Israel wird heute wieder als Feind und Aggressor für den Weltfrieden dargestellt. Warum erzähle ich Ihnen das? In dieser Situation, also wir sind nicht abgesondert von dieser Welt, stimmt? Wir sind auch Menschen, wir bekommen die Nachrichten, wir lesen die Zeitungen, wir schauen Fernsehen, wir können nicht sagen, wir Christen leben in einer heilen Welt. Geht nicht einfach, ja? Und oft sind wir verunsichert. Oft fragen wir uns, lohnt es sich in dieser ganzen Situation immer noch Jesus nachzufolgen? Lohnt es sich, gibt es überhaupt Gerechtigkeit? Das habe ich so oft gehört von den Menschen, mit denen ich über den Glauben spreche. Gibt es überhaupt Gerechtigkeit in dieser Welt? Ich weiß nicht, ob einer oder der andere von euch auch sich solche Fragen manchmal stellt. Ich stelle mir so eine Frage. Und ich glaube, die Frage ist sehr ernst. Das müssen wir ernst nehmen. Aber nicht modern. Die Frage ist nicht modern. Vor 3000 Jahren hat jemand bereits schon die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes gestellt. Und jetzt möchte ich mit euch diesen Psalm unter der Lupe nehmen. Psalm 73. Ein Psalm Asafs. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Kennen Sie diesen Psalm? Haben Sie das schon einige Male gelesen? Haben Sie sich nicht gefragt an dieser Stelle, was heißt es eigentlich, ein reines Herz zu haben? Ein reines Herz ist ein Herz, das von den Sünden gereinigt ist. Ich denke an den ersten Brief vom Apostel Johannes, Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünden. Richtig. Danke. Das ist gut. Kommunizieren Sie mit mir bitte. Eigentlich musste diesen Vers, der Vers 1, was ich von Anfang an gelesen habe, Gott ist gut zu Israel, die reines Herz haben und so weiter, eigentlich sollte dieser Vers am Schluss stehen. Warum? Weil im Moment hat der Autor, der Asaf, ein Problem. Er hat ein Problem. Ich lese den Psalm weiter, ab Vers 2 bis Vers 14. Ich aber, schreibt er, wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Das ist der höchste Grad von Ironie, lese ich hier in diesen Versen. Sie triefen von Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. Sie verspotten andere und reden nur Böses. Verächtlich verhöhen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Das verwirrt und verunsichert die Menschen. Das ist gerade das, was wir vor kurzem angesprochen haben, ja? Die Verunsicherung. Das verunsichert die Menschen so, dass sie ihren Worten Glauben schenken. Sie fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Schau dir diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. War es denn völlig umsonst, fragt Asaf, dass ich mein Herz rein hielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeden Morgen bringt mir ein neuer Kummer. Also wenn ich diesen Abschnitt im Psalm lese, denke ich, das ist ja ein typischer Fall für die Psychotherapie. Aber das ist ja etwas anderes, worüber wir heute Morgen sprechen. Wo liegt sein Problem? Wo liegt Asafs Problem? Er sieht die Ungerechtigkeit in dieser Welt und als Ergebnis zweifelt er an Gott. Er zweifelt an Gott. Den bösen Menschen geht es gut und den guten Menschen geht es schlecht. Die bösen Menschen erniedrigen, töten die anderen und feiern das Leben. Und Asaf denkt, vielleicht lebe ich falsch, weil es mir schlecht geht. Denken wir manchmal auch nicht so? Nicht genau so? Vielleicht lohnt es überhaupt nicht, Jesus so konsequent, radikal nachzufolgen. Übrigens, das Wort radikal in den letzten Jahren zu einem Schimpfwort geworden. Radikale Terroristen, Radikale und so weiter. Wissen Sie, woher stammt dieses Wort? Das Wort radikal stammt von dem Wortwurzel radix. Und radix bedeutet auf Latein Wurzel, meine Lieben. Was ist ja Schlechtes daran? Die tiefe Wurzel ist doch etwas Gutes. Kennen Sie das Lied von Theo Lehmann? Ja, kennen Sie das? Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzel schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft, seine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Asaf zweifelt an seinem Glauben. Wenn wir an unserem Glauben zweifeln, dann laufen wir wie im Nebel herum. Ich bin jetzt Autobahn gefahren und dann vom Autobahn jetzt abgebogen und das war ein totaler Nebel. Ich habe nur gebetet, Gott, bring mich bitte nach Tannenhöhe, dass ich rechtzeitig hier ankomme. Ja. Aber das ist auch im Leben. Wir laufen in einem Nebel. Wir sind uns nicht sicher in dem, was wir tun. Soll ich meinem Nachbarn von meinem Glauben erzählen? Soll ich die Bibel noch tief studieren? Ist es nötig zu beten? Soll ich in die Gemeinde regelmäßig gehen? Schauen wir Vers 15 an. Asaf schreibt, wenn ich wirklich so geredet hätte, wäre ich zum Verräter an deinem Volk geworden. Wissen Sie, welches Problem hat Asaf noch? Er redet mit niemandem über seine Zweifel. Das ist nicht in Ordnung. Wir haben Freunde, Geschwister im Glauben, wir haben Pastoren und in der Gemeinde. Unsere Ehepartner sollen wissen, wie es uns geht. Vers 16. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Freunde, es gibt zwei Möglichkeiten, den Zweifel zu bekämpfen. Intellektuell und geistlich. intellektuell und geistlich. Der erste Weg ist schwer. Ich rede von meinem Volk. Wir Juden sind ein intellektuelles Volk. Gott hat uns sehr viel gegeben in diesem Hinsicht. Und wir versuchen oft das Problem mit dem Kopf zu lösen. Und ganz ehrlich, das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, echt. Was ist der zweite Weg? Lesen wir weiter, Vers 17. Bis ich, schreibt er, eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Was passiert? Er kommt in den Tempel und er lebt dort Gottes Gegenwart. Allein das verändert seine Weltanschauung total. Er sieht die Welt mehrdimensional. Sie ist nicht mehr flach, nicht mehr schwarz-weiß. Wir sind geneigt, diese Welt schwarz-weiß zu sehen. Ich weiß, das ist ja ein bisschen unser nationales westeuropäisches Problem, besonders hier in Deutschland. Nach dem Prinzip entweder oder. Die Menschen, die mich schon seit 10, 15 Jahren begleiten in meinen Seminaren und Predigten, sie kennen das wichtigste Prinzip, das ich weitergebe. Ein jüdischer Prinzip. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Dann wird die Welt etwas farbiger. Also, er sieht der Asaf die Welt anders. Den Bösen geht es gut und den Frommen geht es schlecht. Nein, er sieht Gottes Ratschluss in seinem Leben. Das ist so wichtig, meine Geschwister, dass wir Gottes Ratschluss in unserem Leben sehen. Er begreift, dass das, was wir vor unseren Augen sehen, nur ein winziger Bruchteil des Ganzen ist. Gottes Heiligtum war damals der Tempel in Jerusalem. Und Jesus sagt uns heute, ihr seid den Tempel Gottes. Das ist gerade den Gedanken, den Apostel Paulus später uns im Galaterbrief erklärt. Der schreibt Galater 2, Vers 20, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben. Gucken wir nochmal in den Psalm. Jetzt kommt ein Urteil über die gottlosen Menschen. Du stellst sie, Vers 18, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzt sie ins Verderben. In einem Augenblick sind sie fort und ihr Ende wird schrecklich sein. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, wirst du sie auslöschen, Herr, wenn du dich erhebst. Und Asaf sieht sich selbst mit anderen Augen. Welchen Augen? Mit den Augen seines Herzens. Vers 21, da erkannte ich, wie verbittert ich war. Und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Seine ganzen Zweifel, seine Bitterheit waren das Ergebnis von Misstrauen und von der Sünde. Er war ein geistlicher Analphabet. Vers 22. Wie dumm, ja, so schreibt er. Wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Als ich mein Buch Hilfe Jesus, ich bin Jude geschrieben habe, meine Tochter war die erste, die das gelesen hat und sie hat mich ein bisschen getadelt. Sie hat gesagt, Papa, wie kannst du so offen über deine Fehler schreiben? Den Leuten wirst du nur als dumm vorkommen. Ich habe gesagt, ich schreibe meine Biografie, warum soll ich etwas verschweigen? Also ich bin ein bisschen naiv, ja. Die jungen Menschen sind anders geprägt, ja. Naja, aber er schreibt selbst von sich, warum darf ich das nicht schreiben? Und jetzt kommt die wichtigste Lektion, meine Lieben, jetzt kommt die wichtigste Lektion, die Asaf lernen darf. Er versteht, er begreift, dass Gott immer mit ihm war. Lesen wir ab Vers 23. Doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Kennen Sie die Geschichte Spuren im Sand? Die meisten von euch kennen das, ja? Es, diese Spuren, und dann beschreibt die Autorin, sie war auch im Zweifel. Eigentlich, das ist der Psalm 73 in moderne Auslegung, ja? Übrigens, ich muss sagen, das, was er hier schreibt, der Asaf, es kann sein, er schreibt nichts darüber, es kann sein, dass sich seine Lebensumstände kaum verändert haben. Er kann immer noch arm, krank oder schwach sein. Aber jetzt kann er wie Hiob sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir wissen, dass Jesus lebt. Das ist nicht nur unser blinder Glaube, weil Gott hat uns in diese Gewissheit in unser Herz eingeprägt. Und dass wir Ablehnung oder sogar Hass in dieser Welt erleben, meine Lieben, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Das wurde uns versprochen. Ja, jemand sagt, das ist die Gnade. Jesus sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Johannes 15, Verse 18 und 20. Lass uns den Psalm bis zum Ende lesen, ab Vers 27. Die aber, die dich verlassen, werden umkommen, denn du vernichtest alle, die sich von dir abwenden. Doch mir geht es gut. Jetzt kann er sagen, mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Drei Dinge nennt Asaf, die ihm helfen, das Leben trotz Schwierigkeiten zu genießen. Merken Sie das bitte. Erstens, ich halte mich nahe zu Gott. Das bedeutet für uns eine tiefe innerliche Verbundenheit mit Jesus Christus. Zweitens, ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Das bedeutet für uns bewusst, unsere Hoffnung auf unseren Messias zu erneuern, täglich erneuern. Wissen Sie, ich höre oft den Ausdruck, ich stehe fest in meinem Glauben. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich glaube, das ist ja falsch. Wissen Sie warum? Weil der Glaube eine Dynamik hat. Der Glaube muss entwickelt werden. Und wenn du heute genauso glaubst wie vor 5 Jahren, dann fragst du dich, in welche Richtung gehe ich? Nach welchem Ziel? Der Glaube muss entwickelt werden. Jeden Tag neu. Ich setze meine Zuversicht, das war das Zweite, auf den allmächtigen Herrn. Unser Glaube muss täglich buchstabiert werden. Und drittes, ich erzähle anderen Menschen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ich möchte mit uns beten. Avinu Shebashamayim, unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass du uns dieses Wort geschenkt hast, das für uns einfach ein Licht am Ende des Tunnels ist. Manche befinden sich jetzt in einem Tunnel und ich bitte dich ganz besonders, schenke uns immer wieder Einblick in dein Reich. Schenke uns immer Erneuerung unseres Glaubens und schenke auch, dass wir dein Ratschluss in unserem Leben sehen, gerade in den Umständen, wo wir uns im Moment befinden. Danke, Herr, für deine Ermutigung. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Amen.
Ja, vielen Dank. Der Blick auf unseren Gott und auf unseren Vater im Himmel. Vielen Dank. Wir möchten Sie ganz herzlich einladen, auch heute Abend nochmal zu kommen, wenn es geht. Dann hören wir über Chanukka, das Licht- und Weihefest. Um 19 Uhr spricht Anatoli Uschermirski. Und auch in den nächsten Sonn- und Feiertagen gibt es Gottesdienste immer vormittags, außer am 4. Advent. Da haben wir keinen öffentlichen Gottesdienst. Aber Sie können vorne sich so einen Gottesdienstzettel mitnehmen. Dann sind Sie immer informiert. Und gerne möchten wir auch einladen, am Dienstagabend, am Nikolausabend, haben wir tatsächlich nochmal Besuch aus Kiew. Und zwar Sergej Morgun mit seiner Familie. Wer von Ihnen schon öfter bei den Kiewer Bläsern dabei war, dieses Bläserquintett erlebt hat, der hat den Zugposaunisten vielleicht vor Augen, der immer so schön sagt, der beste Zugposaunist von dieser, ganz, von dieser Gruppe sei einfach er, wenn es da nur einen gibt. Und die werden da also die Familie wird ein kleines Programm machen und auch ein wenig über die Ukraine berichten und über ihr Erleben um 19 Uhr. Am 6. Und dann kommt jetzt eine ganz weite Vorausschau, nämlich nochmal an einem 6., aber erst am 6. Januar 2023 findet unser Freundestag von unserem Mutterhaus statt. Und das geht jetzt alle an, die hier sind, denn sie könnten alle teilnehmen, entweder per Livestream oder in Böblingen direkt vor Ort oder hier bei der Übertragung. Und da wollten wir einfach kurz ein bisschen informieren, wie wir das vorhaben. Der Gottesdienst wird um 10.30 Uhr beginnen. Dann ist eine etwa einstündige Mittagspause, in der wir Brezeln und Kaffee und Kaltgetränke anbieten. Und dann gibt es noch ein etwa anderthalbstündiges Nachmittagsprogramm, also von 10.30 Uhr bis ca. 14.30 Uhr. Wenn man gerne teilnehmen möchte. Und für uns hier wäre es wichtig, wenn Sie gerne kommen, dass Sie sich dann anmelden. Vorne an der Pforte können Sie dann nachher auch noch so einen Einladungszettel für den 6. Januar mitnehmen. Und dann würden wir das Opfer gerne dem Anatoli mitgeben. Ich weiß nicht, ob du noch einen Satz dazu sagen möchtest, wofür oder einfach allgemein.
Ich habe mir überlegt, mit deiner Vorausschau könntest du auch für unser Seminar einladen. Wir haben im Frühling eins, oder? Oder ist es schon ausgebucht? Okay, gut. Ja. Das Opfer, das ich heute lege, wird geteilt zwischen diesem Fonds für die ukrainischen Flüchtlinge und auch den messianischen Gemeinden in Deutschland. Denen wollen wir das zukommen lassen. Jetzt möchte ich gerne einen Segen sprechen. Vielleicht einer oder der andere, der aufstehen kann, das wäre gut. Die anderen dürfen sitzen bleiben. Ich spreche den Segen, der Gott seinem Volk anvertraut hat. Und meine Lieben, was wertvoll ist, das ist der einzige Segen mit der Verheißung in der Bibel. Warum? Gott hat gesagt, den Priestern
Wenn sie diesen Segen auf mein Volk legen, dann werde ich mein Volk segnen. Und wir greifen diese Verheißung. Ich spreche den Segen auf Hebräisch und auf Deutsch. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha vichunecha. Yisa Adonai panav elecha. Ve'yasem lecha shalom. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, Adonai, Elohim, hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Shalom. Beshem Yeshua Adoneinu Moshiheinu Goaleinu, im Namen Jesu, den Messias. Amen. Gottes Segen, einen wunderbaren Sonntag wünsche ich Ihnen. Vergessen Sie bitte meinen Büchertisch nicht.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.